Aber ich bin wirklich unzufrieden. So kann man nicht Fußball spielen. Wir gewinnen 2-3-0 auswärts. So kann man nicht Fußball spielen. So kann man nicht Fußball spielen. Wir gewinnen 2-3-0 auswärts. Das Resultat darf nicht über die Leistung hinwegtäuschen.
Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Ja, ihr habt es, glaube ich, gerade schon so ein bisschen mitbekommen. Wir haben ein neues Intro. Danke Martin dafür. Martin kriegt sich selber am wenigsten wieder ein nach dem Intro. Ja, wir sitzen hier heute zusammen nach dem, ja, nach der ersten Saisonniederlage des FC Ingolstadt.
Hallo.
Es ist Sonntag nach dem Auswärtsspiel in Köln, bei Viktoria Köln. Und was ja unser Cheftrainer Jeff Saibede schon vor dem nach dem Sieg gegen Uerdingen prognostiziert hat, wurde danach nicht viel besser. So kann man nicht Fußball spielen.
Ist eigentlich nicht Fußball spielen.
Ganz guter Titel für heute. Wir sind halt wieder zu dritt. Ich habe mal wieder den Martin bei mir, der immer noch einen leichten Lachfleisch hat. Und wir haben den Bede wieder dazugeschaltet. Servus, ihr beiden.
Hallo. Servus.
Ja, und heute haben wir eigentlich relativ viele Spiele, über die wir reden wollen, wobei wir Toto-Pokalspiele mal hinten anstellen werden. Deswegen reden wir primär heute mal über den DFB-Pokal und die letzten drei Ligaspiele. Und mal schauen, wie wir den O-Ton, so kann man nicht Fußball spielen, heute hier durch die Sendung kriegen. Aber jetzt sagen wir, fangen einfach nochmal mit dem guten Spiel an. Das Spiel gegen Club, DFB-Pokal.
Die erste Pflichtspielniederlage, das gute Spiel.
Die erste Pflichtspielniederlage in dieser Saison. Aber es war gefühlt schon eigentlich unglücklich am Ende des Tages, meines Erachtens. Ne? Also es war eigentlich komisch. Freitagabend, fast ausverkauftes Haus, 14.000 paar zerquetschte Zuschauer. Total ungewohnt in letzter Zeit. Ja. Boah, erzähl doch mal, wie habt ihr das gesehen? Bene, hast du das überhaupt gesehen?
Ja, ich habe es gesehen. Ich meine, ich gehe da komplett mit euch mit. Das ist ein vernünftiges Spiel, war. Wow. Dass es ein ausgeglichenes Spiel war, das auch in beide Richtungen hätte kippen können. Leider ist es dann am Ende in die falsche Richtung gekippt. Das aber auch dann daran lag, dass wirklich auch gute Chancen nicht genutzt wurden. Also was man sich dann auch in gewisser Weise dann wieder selber zuschreiben muss. Aber ihr habt es ja in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen angesprochen. Als Drittligist versucht man erstmal ein Spiel gegen den Zweitligisten ausgeglichen zu gestalten und mitzuhalten. Das ist auf jeden Fall gelungen. Und ich glaube, man konnte auch den Club in den offenen Schlagabtausch zwingen, was ja auch schon mal ein positives Zeichen ist. Und es war dann halt ein bisschen bitter einfach, dass das wirklich gute, auch herausgespielte Chancen nicht genutzt wurden.
Ja, kann ich mich anschließen. Also war auf jeden Fall ein extrem kurzweiliges Spiel und auch ein mutiger Auftritt von vorne weg. War natürlich unglücklich dann, dass hier das Führungstor aberkannt wird, wahrscheinlich zu Recht, wenn man sich's anschaut, aber da wäre das Spiel natürlich nochmal ganz anders gelaufen, oder wären es natürlich extrem in die Karten. Ich spiele so ein frühes Tor nach einer Ecke, ich glaube Kopfball Keller, und jemand steht dann im Abseits, Kutschke, glaube ich.
Also ehrlich gesagt, das sind mir die Details
schon ein paar Tage her
im Kopf.
Ja, aber also, klar, wäre natürlich mega Beginn gewesen, man hat es auch in der Reaktion im Stadion gesehen, das ist ja wirklich, ja, explodiert förmlich bei dem Tor. Bisschen schade dann, dass es aberkannt wurde. Auf der anderen Seite hat Nürnberg eine ähnliche Situation, wo ich fast sage, dass es für mich sogar noch ein Hauch weniger abseits. Gut, letztendlich wahrscheinlich konsequent, wenn man beide nicht gibt. Insofern passt es schon, aber das wäre natürlich ziemlich cool gewesen, da in Führung zu gehen.
Also nur vielleicht kurz noch als den Einschub, also auf die beiden Tore habe ich mich gar nicht bezogen, weil für mich ist das zweimal klar abseits. Ich meine, der Stürmer steht jeweils klar vorm Torhüter. Also das ist ja nicht nur, dass der irgendwie so 3 Meter davor steht oder so, sondern das ist ja ein 1/2 Meter oder so. Und wenn er da dann nicht eingeschränkt ist, der Torhüter in seinen Bewegungen, ja, dann weiß ich nicht mehr. Insofern, also sind es für mich jeweils klar keine Tore, und deswegen braucht man, glaube ich, die auch nicht groß mit reinbeziehen. Aber klar, gehe ich komplett mit dir mit, dass, wenn man natürlich erstmal 1-0 führt, dass das ein ganz anderes Spiel dann werden kann.
Ja, ich finde es vollkommen in Ordnung. Also, wie Martin es auch sagt, es ist beides leicht bewertet worden. Von dem her ist es beides auch vollkommen in Ordnung. Boah, ansonsten, ich muss auch sagen, eigentlich hatte ich das Gefühl, dass wir sogar Nürnberg überrascht haben, weil wir die ersten 10 Minuten gefühlt sie wirklich komplett unter Druck gesetzt haben, gerannt wie die Irren, gepresst wie die Irren. Und dann haben wir gedacht, okay, Nürnberg haben wir da wirklich schon auch ja, fast ein bisschen eingeschüchtert vor. Das hat sich dann nachher ein bisschen gelegt. Generell, ehrlich gesagt, Nürnberg für einen Bundesliga-Absteiger fast ein bisschen schwach. Zeigt sich in der Liga bei denen ja auch momentan, dass es nicht ganz rund läuft. Aber allein deswegen, also wir haben wirklich sehr gut gespielt, wir haben sehr gut angefangen, Nürnberg ein bisschen unter dem, was sie eigentlich könnten. Und allein deswegen war so eine Verlängerung, Elfmeterschießen hätten wir schon mitnehmen können. Dann war natürlich das Tor am Ende ein bisschen unglücklich. Wir haben ja auch 15-16 Torschüsse in diesem Spiel.
Okay.
Also auch da in der Offensive sehr ausgeglichen.
Ja, gerade erste Halbzeit war, also fand ich sehr, sehr gut, wie ihr sagt, also Anfangsphase mega druckvoll einfach wieder. Thalhammer für mich mega präsent in der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Dann noch die Riesenchance von Bilbia. Ja, müssen wir nicht drüber reden, muss er machen oder muss zumindest aufs Tor kommen, der Schuss. Ja, so natürlich zumindest gegen den Bundesliga-Absteiger auch lange relativ souverän gestanden. Andererseits müssen wir auch drüber reden, glaube ich, noch kurz über. Hätte noch einen Elfer geben müssen, aus meiner Sicht, gegen Thomas Keller. Weiß nicht, wie ihr das seht. Ist im Endeffekt das erste Spiel nach seiner roten. Nach der roten in Lautern, oder? Nee, davor war gegen Würzburg, war er schon gesperrt, genau. Ja. Auf jeden Fall dann im Pokal gespielt. Und auch Mitte der ersten Halbzeit, glaube ich, war es. Oder relativ Anfangsphase sogar noch, wo er im Strafraum meines Erachtens faul spielt. Muss aus meiner Sicht dann auch Elfer und Rot geben. Da war auch wieder Glück dabei eigentlich.
Es ist irgendwie macht es nicht kriegen. Ich krieg's nicht im Kopf. Irgendwie, also ich habe schon ein paar Szenen irgendwie in dieser Saison, bei denen wir Glück haben und keinen Elfmeter gegen uns bekommen, aber die kommen mir gerade irgendwie nicht. Bene, sagst du mehr dazu? Irgendwie bin ich blöd.
Ihr meint wahrscheinlich diese Szene ganz am Anfang, oder was ist ganz am Anfang, relativ am Anfang. Also Elfer war es für mich keiner, aber es war Notbremse und Rot für mich. Also das war dann irgendwie knapp vor dem Elfer. Und das ja irgendwie, also da kommen wir ja dann gleich wahrscheinlich noch drauf zu sprechen, zieht sich natürlich so ein bisschen für mich durch und vor allem bei Thomas Keller, dass da einige Aktionen dabei sind, wo auch noch Glück im Spiel war. Trotz der zweiten roten Karte jetzt, um mal da schon ein bisschen vorzugreifen.
Ja, glaube ich, sind wir uns einig. Ja. Also stimmt, kann sein, dass er außerhalb vom Strafraum war, dann war es eher nur Notbremse und kein Elfer. Trotzdem Glück dabei natürlich.
Also insgesamt, auf jeden Fall, ich habe es auch gesagt, also man hat zumindest dem Gegner mal deutlich gezeigt, dass man dieses Spiel auch hätte gewinnen können. Dann am Ende natürlich ein bisschen Unglück in der ganzen Situation, dann ganz gut ausgespielt von Nürnberg. Dann geht er schon ein bisschen kurios rein, also ein bisschen, also von anderer Seite des Stadions sah das sehr merkwürdig aus, wie dieser Ball reingeht. Und dann gewinnt halt der Favorit dann vielleicht mit ein bisschen mehr Konsequenz. Aber ehrlich gesagt, mein Gott, wenn das Ding ins Elfmeterschießen geht, wenn wir gewinnen, das kann sich halt, glaube ich, niemand darüber beschweren.
Ja, zumindest eine Verlängerung hätte ich ganz gern gesehen, einfach, ob wir es dann auch über die nächsten 30 Minuten noch irgendwie geschafft hätten, da Parolie zu bieten. Und im Elferschießen ist dann sowieso alles möglich. So ist es halt dann sehr kurz vor Schluss. Es ist ärgerlich, vor allem, weil das bei dem Gegentor natürlich auch ein bisschen unglücklich ist. Es ist eigentlich der Spieler, der das Tor macht, ist der Einzige im Strafraum von Nürnberg. Wir haben beide Innenverteidiger eigentlich in der Nähe des Gegenspielers. Wenn du dann den Ball nicht geklärt kriegst, das ist dann ein bisschen ärgerlich oder inkonsequent vielleicht auch.
Ja, ich meine, genau zu dem Gegentor wollte ich auch noch was sagen. Also das gehe ich komplett mit dir mit. Ich habe es mir auch dann noch zwei oder dreimal angesehen. Also klar, die Flanke war wirklich überragend und der Lauf war auch gut. Also er steht genau zwischen dem zweiten und dem dritten Innenverteidiger und macht natürlich den Laufweg genau in die Schnittstelle. Aber wie du schon sagst, also es stehen drei Innenverteidiger auf einer Linie, auf einer flachen Linie. Und gegen einen Mittelstürmer oder Stürmer, der überhaupt nur in die Nähe zum Tor kommen kann, das kann man dann schon noch besser verteidigen.
Ja, es ist halt deswegen einfach schade, weil wir so gut mitgehalten haben. Wenn du einfach sagst, du hast ein Spiel gespielt, in dem du 90 Minuten vorm eigenen 16er standst und taumelst wie ein Boxer in den Seilen und kriegst dann am Ende das Tor, okay. Aber wir haben ja wirklich auch die Möglichkeit, das selber zu entscheiden. Aber, mein Gott, wir haben gezeigt, dass wir es können. Zeigen, dass wir gut sind. Und von dem her ist es auch irgendwo okay. Vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, nicht unbedingt den DFB-Pokal auch noch zu haben. Gäbe natürlich Geld und das ist auch alles schön, aber ich meine, es gibt wahrscheinlich Schlimmeres, als sich so aus dem DFB-Pokal zu verabschieden.
Ja, genau. Wie gesagt, also wirtschaftlich wahrscheinlich das einzige Manko so ein bisschen. Sportlich gesehen sehe ich jetzt keinen Weltuntergang, dass wir da gegen den Favoriten rausgeflogen sind.
Also kann man natürlich so sehen, aber also ich sehe es dann immer noch ein bisschen anders. Also zum einen würde das natürlich auch einer Mannschaft Chancen geben, wenn wir jetzt da noch eine Runde weiterkommen, nochmal gegen den höherklassigen Gegner zu spielen, was natürlich auch ein bisschen eine andere Spielweise ist als vielleicht in der dritten Liga, wo ja schon in dem einen oder anderen Spiel oder in den meisten Spielen auch dem FC eine gewisse Favoritenrolle zugeschrieben wird. Und vor allem natürlich also für den Etat eines Drittligisten ist da, glaube ich, jede Runde auch im DFB-Pokal schon attraktiv auf jeden Fall.
Klar, da wollen wir auch nicht. Also attraktiv ist es auf jeden Fall und wirtschaftlich sowieso. Aber die Frage ist halt natürlich jetzt, die nächste vielleicht weiterkommen. Naja, vielleicht sollte man auch mal erstmal gegen unser Niveau konstant weiterspielen, bevor wir gegen Mannschaften spielen mit einem höheren Niveau. Weil da kann man, glaube ich, jetzt mal zu den nächsten Spielen. Weil bis zu dem DFB-Pokalspiel war ja die Saison eigentlich alles total toll und alles total super. Auch wenn wir letztes Mal schon ein bisschen gewarnt haben, Martin, dass die Spiele auch hätten anders ausgehen können, die wir bisher hatten. Und dass wir da die Saison wirklich einiges an Glück schon hatten, dass es in unsere Richtung gegangen ist. Und mit dem Spiel in Uerdingen ging es erstmal mit dem Glück schon weiter in die richtige Richtung. Aber fußballerisch war das Auswärtsspiel gegen Uerdingen in Düsseldorf, nicht in Krefeld, schon eher schwierig. Martin, du schüttelst schon den Kopf vor mir. Möchtest du
ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Wir haben 3-0 gewonnen. Also ich sehe da kein Problem. Absolut verdient. Also ein Stefan Leitl würde da, glaube ich, nichts auszusetzen haben in diesem Spiel. Kann ich deine Kritik jetzt gar nicht verstehen.
Also egal. Also es war schwierig. Sag mal so, wir haben in diesem Spiel gegen Uerdingen meines Erachtens auch wieder angefangen wie die Feuerwehr und hatte das Gefühl nach ein paar Minuten, oh, das wird schon, der Gegner ist grauenhaft schlecht. Also Uerdingen war ja wirklich grauenhaft schlecht. Und dann spielst du noch drauf 3 Minuten. Nach 3 Minuten sind wir 1-0 vorne, nach einem eklatanten Fehlpass von Uerdingen. Elber nimmt sich den Ball, aber macht das auch richtig gut. Er überlegt, verzögert, zieht die kurze Ecke, schießt ihn rein. War einfach gut gemacht von Elber und schlecht gemacht von der Verteidigung. Und in dem Moment dachte ich mir, das ist heute einfach nur durch, das Ding. Also Uerdingen war in den ersten 45 Minuten meines Erachtens so wahrscheinlich die schlechteste Mannschaft, die ich seit Jahren gesehen habe. Es war einfach nur grauenhaft schlecht. Und wir haben es nicht verstanden, aus diesem unglaublich schlechten Gegner Profit zu schlagen. Wie erklärt ihr euch, dass wir 1-0, sind wir 1-0 in die Halbzeit gegangen? Ja, dass wir 1-0 in die Halbzeit gehen. Also, dass das nicht mehr war als das.
Ja, ich fange mal an. Also, ich sehe es ähnlich wie du. Also, ich habe mir auch nach 20 Minuten oder so gedacht, boah, ist das einfach heute. Also, das ist ja unglaublich auch, was Uerdingen einfach im Spielaufbau für Probleme hatte. Klar, da war das Pressing auch von uns ganz gut, aber es war in vielen Situationen viel zu einfach, die Welle zu gewinnen, und du hast dann schon gemerkt, dass es irgendwie einfach eine gewisse, also dass es auch bei den Spielern irgendwann angekommen ist, so, das ist aber heute ja einfach, irgendwie hier den Ball von unserem Strafraum wegzuhalten, selber Bälle zu gewinnen, und deswegen wurde auch selten irgendwie was konsequenter nach vorne gespielt. Also wir haben, klar, ich habe mir gedacht, nach 25 Minuten hätte es auch 3-0 stehen können, aber nicht, weil wir jetzt irgendwie hochkarätige Abschlüsse hatten, sondern einfach, weil wir ständig in der gegnerischen Hälfte waren und dort die Bälle erobert haben.
Ja, wir haben uns, also meines Erachtens war es wirklich so, da war auch so ein bisschen Arroganz dann drin, weil du schon gemerkt hast, der Gegner ist nicht gut und der Gegner tut sich mit allem, was er tut, extrem schwer. Also war auch nach hinten keine wirkliche Konsequenz zu sehen, und vorne wurde jeder Ball einfach nur hoch und weit und irgendwie versucht, jemanden in die Schnittstelle zu schicken, weil es halt auch so einfach war. Also da ist einer, die halbwegs Schnellen vorne sind irgendwie in die Schnittstelle, und dann wird jeder Ball einfach nur nach vorne gedroschen, weil die vom Stellungsspiel hin solche Probleme hatten, das zu verteidigen, dass das auch gar kein Problem war. Aber am Ende des Tages kommt dann nichts bei rum, weil die einfach nicht konsequent genug das zu Ende spielen. Weil so bei so einem schlechten Gegner, bei so einer Zuteilung da hinten, bei diesem absurden Stellungsspiel von Uerdingen, da musst du mit 3-4-0 einfach in die Pause gehen und dann ist gut. Aber so war es eher auch schwierig anzuschauen.
Ja, ich glaube insbesondere im Zusammenhang dann mit Jeff Saibenis Aussagen habt ihr eigentlich schon fast alles analysiert. Also das 1-0 spielt ihr perfekt in die Karten. Dann ist der Gegner wirklich nicht gut. Du ziehst dich aber teilweise richtig weit zurück und spielst richtig passiv. Also du lässt Uerdingen erstmal spielen und die schaffen es aber halt einfach nicht ins letzte Drittel zu kommen mit vernünftigen Pässen. Das hat auch also genauso Jan Kirchhoff in dem Interview danach also, ja, erklärt oder analysiert. Und du selber vergibst aber teilweise erstens richtig gute Chancen, um den Deckel drauf zu machen. Und zweitens aber auch verlierst du, also wie auch von Saibene angesprochen, Bälle sofort wieder, wenn du die eroberst. Oder schaffst es nicht mal, den Ball mit 3-4 Pässen vernünftig in den eigenen Reihen zu halten. Und da hat sich dann eigentlich schon einiges sehr angedeutet. Also dieses 3-0, also da gehe ich komplett mit, das übertüncht sehr, sehr viel. Und das war einfach vom FC kein gutes Spiel. Und da hat man schon also gesehen, also wenn es so weitergeht, dann wird es irgendwann zu Problemen kommen.
Ja, also ich meine, du hast dich einfach mit Laufe der ersten Halbzeit oder vor allem dann auch Anfang der zweiten Halbzeit immer mehr eigentlich an das ursprüngliche Uerdinger Niveau angepasst, finde ich. Und damit aber halt auch den Gegner dann einfach irgendwann stark gemacht, dass die eben nicht nur auf unterstem Niveau gespielt haben, sondern dann schon mit der Zeit besser wurden, wir wurden schlechter. Und so hast du halt die eigentlich zurück ins Spiel geholt. Und dann am Ende musst du dich auch bei Buntic bedanken, dass der eben das 1-1 verhindert. Klar, davor auch noch ein paar Chancen, wie Bene sagt, die wir nicht konsequent zu Ende spielen oder dann auch einfach fahrlässig vergeben, mit einem gewissen Leichtsinn auch teilweise dabei. Aber ja, also über ein Unentschieden hättest du dich dann auch am Ende nicht beklagen dürfen und das angesichts eines wirklich, wirklich schlechten Gegners. Wären natürlich dann 2 verlorene Punkte gewesen. So, ja, habt ihr auch schon richtig zusammengefasst. 3-0 ist was durchaus über eine Leistung hinweg täuschen könnte. Und deswegen fand ich auch, ohne das irgendwie ins Lächerliche ziehen zu wollen, die Aussagen von Saibene einfach absolut angebracht. Also sowas stelle ich mir dann auch von einem Trainer vor, der eben dann nicht sagt, was wollt ihr denn? Wir gewinnen hier 3-0. Die Art und Weise fragt eh keiner danach, sondern das dann schon richtig einzuordnen weiß. Das kommt extrem positiv bei mir an.
Ja, das finde ich auch total sympathisch. Das ist natürlich immer auch die Frage, in welcher Situation kann man sich das so erlauben? Aktuell ist natürlich auch eine Situation, in der man das Trainer problemlos erlauben kann, weil es einfach super Stimmung war. Und dann kann man auch mal in der Pressekonferenz sagen, okay, war ziemlich kacke. Und deswegen bin ich da total der Meinung, ich finde es super, dass er das so sagt und nicht nur drumherum labert. Aber es ist natürlich auch, also das war schwierig, also die letzten 20 Minuten, du sagst, Martin, wie du sagst, Buntic rettet das Ding. Also die letzten 20 Minuten waren wir unter Druck, ohne Ende gegen einen Gegner, der in der ersten Halbzeit gefühlt nicht mal sich selber die Schuhe zubinden konnte. Und das war einfach eine ich stehe in diesem Stadion, das kann nicht wahr sein. Wie kann man einen so schlechten Gegner so ins Spiel zurückholen und sich dann hinten reindrücken lassen?
Es war halt auch einfach eine mega skurrile Atmosphäre auch außenrum, einfach in diesem riesen Stadion. Du hörst teilweise die Spieler schreien vor 2000 Zuschauern, weiß ich nicht, über 50.000 Mann Stadion. Und dann auch so ein Kick, der halt irgendwie besseres Kreisliga-Niveau hatte. Also echt
mega merkwürdig. Besseres Kreisliga-Niveau in der ersten nicht. Das war nicht mal besseres Kreisliga-Niveau. Das lag aber dann nicht an uns in der zweiten Halbzeit. Ja, lassen wir es so dahingestellt. Und vielleicht noch der Vollständigkeit halber, dann gibt es dann in der 91. Minute einen weiten Ball von Buntic, den der Torwart, finde ich den Namen, Königshofer. Aber war mal sowas von unterschätzt, das habe ich auch noch nicht gesehen. Also der wartet in seinem 16er, bis dieser Ball ankommt und als es zu spät ist, merkt er dann, dass er gar nicht mehr bis zum 16er kommt. Kaya lügt ihn halt mit dem Kopf schön über den Torwart drüber, ist rein, alles gut gemacht. Aber das war natürlich auch irgendwie sinnbildlich. Also du machst den Deckel drauf mit so einem absurden Torwartfehler.
Also ja, also in dem Spiel sind wir schon alles in allem wirklich dann in der dritten Liga angekommen. Also.
Ja, und dann geht es natürlich weiter. Natürlich, okay, nicht überbewerten, weil das Spiel da vorbei war, aber dann nimmt sich Diawuzi in der 92. Minute mit einer Grätsche am eigenen 16er den Ball und läuft einfach mal über das komplette Spielfeld, lässt irgendwie im 1 gegen 1 3 Gegner aussteigen, wenn was bei FIFA passiert, dann rastest du aus und denkst, das ist ein unrechtliches Scheißspiel, das kann überhaupt nicht sein, dass sowas passiert. Und dann legt er den Ball einfach noch schön rüber auf Gutschke und der macht ihn rein. Das war einfach noch richtig geil gemacht von Yawuzi. Natürlich ist der Gegner da geschlagen und schlecht, aber das war natürlich auch mal, war mal hart. Und den Ball dann so schön nochmal zu servieren am Ende.
Und dann auch noch mega provokativ einfach vor die 2000 Oedinger Fans irgendwie zu laufen, weil der Stadion ist ja so klein, da konnte man natürlich nur an den Oedinger Fans vorbeilaufen.
Das fand ich doppelt gut. Ich wollte mal sagen, also Kutschke hat ja den Versuch gewagt, dann nach seinem Tor, das er unglaublich gut gemacht hat, aufs leere Tor, den Fuß hingehalten, zu uns zur Kurve zu kommen, zu jubeln, aber ich fand Yawuzis Auftritt schon sehr geil. Einfach Vollgas in die andere Richtung zu rennen, zur Heimkurve und ungefähr 500 Euro in Becherpfand einzusammeln. Das war schon richtig gut. Aber ganz ehrlich, also diese Oerdinger Kurve hat es ja auch irgendwie gewollt. Ich meine, gefühlt haben sie von den 90 Minuten 70 Minuten gepöbelt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Uzi sich auch so dachte, okay.
Ja, das Spiel Oerdingen gegen Ingolstadt hat auch eine lange Hass-Historie.
Das ist einfach ja, diese Konkurrenzsituation. Da ging es um Meisterschaften, um Abstiege, um Aufstiege.
Nee, muss man alles nicht verstehen
irgendwie. Ja. Wahnsinn. Egal, auf jeden Fall fand ich es deswegen eigentlich ganz schön, dass Yawuzi noch ein bisschen provoziert hat. Und dann gewinnst du dieses Spiel 3-0. Wollen wir da noch irgendwas zu sagen, außer,
wow, ja, wir haben es halt gewonnen. So kann man nicht Fußball spielen.
So kann man nicht Fußball spielen. Ja, und so kann man nicht Fußball spielen, ging dann halt weiter, weil dann spielen wir eine Woche später zu Hause gegen Rostock. Und auch da hatte ich das Gefühl, ach, guck, jetzt geht's richtig rund. Die ersten 10 Minuten spielen wir wieder einen Fußball aus einem Guss, ein Wahnsinns-Tempo-Fußball. 8. Minute, Elfmeter, auch schön rausgeholt von Yawuzi wieder. Dann hat er natürlich auch clever gemacht, genau in dem Moment eingefädelt, dass er den Fuß auf der 16er-Kante hatte und fällt rein. Klarer Elfmeter,
ja.
Kutschke verwandelt und du denkst dir auch in dem Moment wieder, das wird heute ein schöner, entspannter Tag. Aber nein, wir spielen nur 10 Minuten Fußball und lassen dann den Gegner wieder ins Spiel zurückkommen. Es war halt, also Rostock war nicht annähernd so schlecht wie Uerdingen, ja, aber
war aber in der ersten Halbzeit auch wieder einfach nicht auf der Höhe zumindest, oder zumindest offensiv zumindest mega ungefährlich, oder?
Eben, von dem, ich wollte gerade sagen, also von dem her, es war nicht ganz so krass, aber es war wieder ein Spiegelbild. Du fängst in den ersten Minuten super an, gehst in 1-0 in Führung und lässt dann einen schwachen Gegner so unnötig zurück ins Spiel kommen. Boah, und das wurde halt dann in der zweiten Halbzeit spätestens bestraft.
Ja, ich gehe da wieder ähnlich mit. Also das läuft schon wieder halt optimal am Anfang für dich. Und da muss man auch wieder sagen, klar, weil es vielleicht von Yawuzi gut herausgeholt, aber das war wieder ein eklatanter Fehlpass von Rostock. Also das war ja 25 Meter vor dem eigenen Tor, so einen Fehlpass zu spielen, was dich dann wieder auch begünstigt, was dich erst in diese Situation kommen lässt. Und dann war irgendwie ein bisschen Leerlauf. Dann wurde ja aber schon, oder hat man schon gesehen, dass Rostock immer stärker wurde. Klar war dann so in der ersten Halbzeit, waren sie meistens noch nicht zwingend, aber das hat sich dann einfach in der zweiten Halbzeit komplett verstärkt, das Bild. Und dann kriegst du eben kurz nach der Halbzeit den Ausgleich, was einfach, muss man auch sagen, eine sehr starke Einzelaktion vom Rostocker Spieler war, ich glaube, Opoku war es. Und dann kam aber auch keine richtige Gegenwehr. Also man hat schon gemerkt, dass das Spiel geht immer mehr auf die Rostocker Seite. Und ja, dann war es irgendwie auch folgerichtig, dass du halt dann das 2-1 bekommst. Und dann denkst du eigentlich, das Spiel ist tot und Rostock muss das 3-1 machen. Also der Stürmer stand ja allein vor dem Torwart. Und dann kommst du nochmal, das ist eigentlich schon zu viel Glück. Also nochmal in so eine Situation, dass du eben zum Elfer und zum Ausgleich kommst, was wieder ein krasser Fehler einfach von Rostock war. Und das auch, wie die Tore erzielt wurden, sei es im Uerdingen-Spiel, aber jetzt auch im Heimspiel gegen Rostock, das zeigt dir ja auch schon, wo so ein bisschen die strukturellen Probleme liegen. Weil das eine waren entweder komplett krasse Fehler, also wie im Uerdingen-Spiel, und dann auch zwei Elfer, bei denen aber auch krasse Fehler vorausgegangen sind, wie im Rostock-Spiel.
Ja, also du sagst es mit dem, dass das 1-0 so quasi aus dem Fehlpass oder so raus agiert, aber ich finde schon, dass es legitim ist, das als gut herausgespielte Situation, klar ist dann im Endeffekt ein Elfer, aber wie wir den Elfer provozieren, das ist halt einfach schon auch geschuldet, weil wir den ersten 10 Minuten mega auf der Höhe sind, das Pressing sehr gut spielen und dann eben solche Situationen provozieren, was in der dritten Liga halt dann natürlich öfter auch mal vorkommt als in der zweiten oder ersten Liga. Aber ich finde, das ist Resultat einer sehr guten Spielweise am Anfang. Aber was ich dann nicht verstehe, ist, dass Sabine dann so gut die Aussagen nach dem Spiel gegen Öhringen war. Nach dem Spiel, wie gesagt, die erste Halbzeit hat uns gut gefallen. Also ich finde schon, dass wir da eigentlich direkt mit dem Führungstreffer eigentlich wieder den Faden verlieren und sich das schon in der ersten Halbzeit so aufbaut, dass wir ja das Spiel aus der Hand geben. Wir haben in der ersten Halbzeit eben Glück, dass Rostock da ziemlich harmlos agiert. Aber ich habe da schon zur Halbzeit irgendwie meine Bedenken gehabt, dass es reicht. Vor der Halbzeit, glaube ich, muss Kutschke nochmal irgendwie einen Kopfball zum 2-0 eigentlich machen. Das war ja auch eine verschenkte Chance irgendwie. Nichtsdestotrotz, also nach der Pause fand ich es nach vorne hin einfach ideenlos und weiß nicht, wie es ihr seht, aber auch mega anfällig einfach über die Außenpositionen, über die Außenverteidigerpositionen.
Um das vielleicht nochmal klarzustellen, klar, also auf jeden Fall, wenn die Tore fallen, weil ich sie komplett aktiv provoziere, dann ist es noch ein bisschen eine andere Geschichte. Und da kann man die Situation vor dem Elfmeter natürlich aus verschiedenen Winkeln betrachten, also vor dem ersten Elfmeter. Aber für mich reiht sich es halt dann schon in den letzten Spielen so in so eine gewisse Entwicklung ein. Und die ist dann schon auf jeden Fall kritisch zu sehen.
Ja, ihr habt beide einen Punkt. Klar. Also ich sehe es auch so, dass eigentlich jetzt alle Tore, die wir in den letzten Spielen geschossen haben, immer ein Fehler des Gegners waren. Aber natürlich ist die dritte Liga so. Dritte Liga funktioniert halt in der Regel dann doch so, dass der Gegner nicht auf so hohem Niveau spielt, dass du komplett fehlerlos bist. Und dann bist du auch gar nicht mal unbedingt gezwungen, dem Gegner ohne Fehler irgendwie auszuspielen. Weil es wird immer dazu kommen, dass irgendein Scheiß drin ist. Das eine Spiel die Saison, was ich da eigentlich als Ausnahme sehe, ist das Lautern-Spiel, weil das gefühlt beide Mannschaften auf so einem hohen Niveau gespielt haben, dass das schon untypisch war eigentlich für die dritte Liga. Und ansonsten kann man sich eigentlich schon, also auch wenn ich mich an unsere letzte Drittligasaison damals erinnere, also was da an Toren gefallen sind, das war ja 90% irgendwelche eklatanten Fehler, Torwart verschätzt sich, Verteidiger passt dem Gegner den Ball in den Lauf oder seien es eben so blöde Elfmeter, die keiner braucht. Aber ich meine, wir können das ja genauso, da können wir nachher nochmal drauf, wir können uns ja auch interessante rote Karten abholen, die keiner braucht. Aber vielleicht nochmal nur ein bisschen, um auch ein bisschen auf die Tore näher einzugehen, also Martin, hast du vorhin schon gesagt, extreme Schwäche über außen. Das 1:1 war ja extrem schwach von, ich glaube, Krause und Keller waren es. Also ich glaube, erst Keller und dann Krause, die sich da wirklich auch wie so Slalomstangen überlaufen lassen, weil du auch das Gefühl hast, die nehmen diesen Angriff nicht ernst. Gefühlt irgendwie jeder geht schon so ein bisschen in den Zweikampf, aber das auch noch nicht richtig. Und dann hat sich dann Okoko einfach mal ein Herz gefasst, zieht komplett durch und lässt alle stehen. Das war ein 30, 40 Meter Lauf, den er gemacht hat.
Ja gut, das ist natürlich schon auch so ein Spieler, der halt einfach technisch ein sehr, sehr hohes Niveau für die dritte Liga hat. Genauso wie wir es halt auch irgendwie dann mit Diawuzi oder Elba teilweise auch haben, die einfach, wenn sie im Tempo mal aufnehmen können, unglaublich schwer zu stoppen sind. Und du siehst es ja dann, keiner traut sich so recht hinzugehen, um nicht ein blödes Foul zu riskieren. Aber das ist halt dann einfach nicht wirklich konsequent verteidigt. Und die Szene, dass Opoku da irgendwie über die Außen mächtig Dampf macht, habe ich in der zweiten Halbzeit irgendwie 2-3 Situationen noch im Kopf, auch gegen Gauss dann noch. Deswegen war ich auch mega überrascht, dass irgendwie der Opoku dann ausgewechselt wurde, weil der war für mich der mit Abstand gefährlichste Spieler bei Rostock. Also ja, da konnten wir eigentlich glücklich sein, dass der dann runtergenommen wurde.
Was ich mich halt frage bei sowas ist, ja, natürlich ist der stark im 1 gegen 1, aber diesem 1:1, ich meine, da muss man auch notfalls dann einfach mal den scheiß Raum zumachen. Der hatte auch nur die Möglichkeit, weil er auch in seinem 30 Meter Laufweg auf einen einzigen Spieler zuläuft und da ist reit und breit nichts. Dann hat er natürlich in seinem Hochtempo die Möglichkeit, den Ball 2 Meter nach links zu legen und läuft da weiter. Da war ja auch auf seinem Laufweg wirklich ein Keller und ein Krause und ringsrum war niemand. Wenn da wenigstens welche im Weg stehen würden, dann hat er ja gar nicht die Freiheit, den Ball auf die Seite zu legen. Aber da stehen zwei Leute, die haben nicht wirklich Bock, in den Zweikampf zu gehen und am Ende wundert man sich, dass er den einfach ins Kurs-Eck schießt. Es war wirklich richtig einfach schlecht verteidigt von allen Beteiligten, auch die nicht direkt in den Zweikampf waren.
Während ich die einen Sachen eher kritisch sehe, sage ich da wirklich, das ist so ein Tor, das du einfach bekommen kannst. Klar ist es nicht optimal verteidigt, aber wie auch von Martin schon gesagt hast, wenn du halt auf einen Spieler triffst, der das technisch auch drauf hat und dann den richtigen Laufweg hast, dann ist es oftmals schon der Unterschied zwischen einer Zehntelsekunde, ob ich in der richtigen Situation rausgehe oder nicht, oder den richtigen Raum zumache oder nicht. Und das kann dann mal vorkommen, sage ich. Aber da gibt es dann auch wieder ganz andere Situationen, also insbesondere dann gleich noch im Köln-Spiel, wo ich sage, das ist einfach dilettantisch verteidigt.
Ja, gut, also klar, wenn der sein Tempo hat, ist es zu spät, aber die Frage ist natürlich auch, muss dem überhaupt das Tempo geben?
Also ich meine, so Gegentore wirst du in der dritten Liga immer mal kassieren, dass du einfach irgendwie durch eine individuelle Einzelaktion oder sowas vielleicht einfach ein Tor nicht verhindern kannst. Darf jetzt in der einen Situation vielleicht auch, kann man es besser verteidigen, aber es wird so Gegentore geben. Ich finde es dann eher auch die Ecke, die dann das 2:1 bringt, eigentlich für mich eher das Tor, das nicht fallen darf. Oder also klar, du kannst auch immer nach einer Standardsituation mal ein Tor kassieren, aber ich fand es auch die Ecke nicht konsequent verteidigt einfach.
Nee, da rennen sich dann zwei Verteidiger mal einen Haufen und der Stürmer springt höher. Und was ich mir auch nicht, wo ich mir auch nicht sicher bin, muss Buntic den nicht haben, wenn er mit beiden Händen an dem Ball ist. Muss man dann da nicht von ausgehen, dass er, wenn er es richtig gemacht hätte, ihn rausboxt? Weil ehrlich gesagt, er fliegt halt schön. Und ich habe das Gefühl, wenn er nicht so schön fliegt, sondern einfach das Ding versucht zu halten, dann hat er den. Im Stadion dachte ich mir auch schon, der segelt aber komisch und dann geht er doch rein. Das war für mich, also bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob man da Vorwurf machen kann, aber es sah schon komisch aus. Und die Verteidigung ist natürlich einfach schlechte Zuordnung. Da laufen dann zwei, versuchen zum Kopfball zu kommen, behindern sich gegenseitig und der Stürmer springt oben rein und ist eigentlich ungedeckt trotzdem, obwohl zwei davor stehen. Ja, ich sehe nicht
mehr Menschen. Zu Buntic habe ich mir auch lange Gedanken gemacht. Ich weiß es nicht. Also es sieht nicht mega glücklich aus, weil er eben dran ist. Ja, er hat ein gutes Spiel gemacht, weil er dann noch irgendwie wirklich mindestens zwei sehr gute Schüsse raus tut. Deswegen will ich jetzt auch nicht in der Situation kritisieren. Aber ich weiß, was du raus bist und ich habe aber keine richtige Meinung dazu.
Nee, also wie Bashing soll doch gar nicht sein. Man muss da ganz klar sagen, wenn der die Situation im 1 gegen 1 nicht mehrfach so gut löst, dann hast du da, denkst du, das Spiel schon verloren. Also er hat einige gut rausgeholt, auch einmal Kopfball einen kurzen Pfosten irgendwie rausgetaucht, wenn ich mich erinnere. Und dann das 3:1, wenn Muttersen alleine im Strafraum steht und dann Buntic gut rauskommt. Das war alles gut gemacht und ohne ihn wäre das nicht weit gekommen. Aber das sah blöd aus, aber ohne Buntic sähe es wahrscheinlich noch blöder aus in diesem Spiel. Und der Elfmeter, meine, nur um das dann nochmal zu beenden, kurz, wir haben ja vorhin schon darüber geredet. Ja, ich stand im Stadion, ich habe es überhaupt nicht kapiert. Ich sehe den Ball vor mir, weil ich habe einfach mit den Augen den Ball verfolgt, der durch den 16er flog und plötzlich gibt es Elfmeter und habe erst in der Wiederholung dann gesehen, was für ein absurdes...
Den kann man geben, oder?
Den kann man geben. Also wie der da mit dem Konfu drin, mit der offenen Sohle, dem Kutschke auf den Oberschenkel oder übers Knie tritt, das war ja schon, da kannst du ja schon über dunkelgelb oder rot reden.
Nee, also sorry, das ist, wenn das nicht rot ist, also dann hat Keller aber in seinem Leben keine rote Karte irgendwo verdient.
Also ich glaube, das Ganze wurde halt einfach deswegen dann so ein bisschen legitimiert, dadurch, dass ja, also Kutschke dann mit Vollgas auf seinen Kopf fällt und er dann, ja. Das sah ja richtig schlecht aus. Ich habe zwischen gelesen, dass es ihm anscheinend ganz gut geht, wenn er im Training ist, also Sonnenberg, aber das sah auch richtig übel aus, wie der Konzern nur noch vom Platz getragen werden.
Ja, wenn du jemand was nicht wünscht, dann ist das Kutschke irgendwie auf deinen Kopf fällt. Also
ja, vor allem auch im Kopf, also der ist ja aus 1,5 Meter Höhe quasi auf seinen Kopf gefallen. Das sah richtig übel aus und ich habe auch gedacht, das sieht nicht gut aus. Der hat ja versucht aufzustehen, keine Chance gehabt aufzustehen, muss dann rausgetragen werden. Von dem her bin ich ganz froh, dass es ihm wieder ganz gut geht. Aber wieder natürlich, also wenn der da rot für kriegt, dann kriegt er da rot für.
Ja, bei uns ist es egal, ob der nach in der 97. Minute dann noch gelb oder rot hat.
Aber hat er gelb bekommen?
Ich glaube, er muss er ja eigentlich. Also.
Weil es ist ja die neue Regelung ist ja im Endeffekt so, dass wenn du theoretisch die Chance hättest, den Ball zu spielen und es gibt dann Elfmeter, dann musst du keine rote Karte mehr für eine Notbremse geben. Aber ich glaube, für so einen Foul braucht man nicht drüber reden, dass das schon...
Es wäre ja auch keine Notbremse gewesen.
Ja, genau, eben deswegen. Aber deswegen, darüber kannst du nicht kommen. Deswegen, wenn dunkel ist das Gelb mindestens, aber... Oh, das war vor allem einfach dumm. Wen hast du ja vorhin auch schon gesagt? Also das ist ja einfach ein Fehler. Also das kannst du nicht machen in der letzten Minute. So. Auch unnötig vor allem.
Also um vielleicht das dann nochmal abzuschließen, für mich war es ein klarer Elfer, gibt es auch überhaupt keinen vorbei. Das fand ich dann so interessant, dass der Rostocker Trainer Jens Hertel danach das so ein bisschen anzweifelt hat, wo ich mir dachte, also man kann über vieles diskutieren, dass auch Rostock die bessere Mannschaft war und vielleicht auch den Sieg verdient gehabt hätte, wenn es einen Sieg gegeben hätte, aber das war für mich ein klarer Elfer. Ob man jetzt Rot geben muss, weiß ich nicht. Also für mich ist da Gelb in Ordnung. Er kommt einfach zu spät, er kommt aber von vorne, also frontal. Er kommt weder von der Seite mit 1,5 Sekunden Verspätung, jetzt übertrieben gesagt, wie jetzt Keller im nächsten Spiel, noch er kommt von hinten.
Aber er kommt mit einer offenen Sohle auf den Oberschenkel.
Das stimmt, das stimmt.
Also ich meine, ich finde es, für mich ist es jetzt okay und ich meine, für uns ist es ja auch egal. Aber das ist schon, ich meine, die ganze Aktion war halt einfach komplett unnötig und er ist am Ende doppelt leidtragend und immer, mein Gott, ist er gestraft genug irgendwo. Ja, und wenn es einen Sieger verdient hätte, ja, sagst du schon, Mene, wäre es wahrscheinlich eher Rostock gewesen. Und es war absurdes Glück, dass du in der, ich meine, wann ist der Elfmeter gepfiffen worden? 93 Minuten oder so, ausgeführt wurde dann in der 97. Minute, dass du da halt dann nochmal durch so einen individuellen Fehler einen Elfmeter bekommst. Eigentlich musst du es verlieren.
Ja, vor allem, was man da vielleicht auch noch sagen muss, das kannst du auch so einfach verteidigen. Da stehen ja alle Verteidiger und Spieler zwischen Stürmer und Torwart im 16er und der muss den Ball noch irgendwie annehmen. Also es ist kein leichter Ball, wo der vor dem Einschuss steht. Also das war einfach schon eine sehr dämliche Aktion auf Rostocker Seite, aber natürlich Glück, dass du dann eben diesen Elfer erhältst und noch zum 2:2 kommst.
Aber vielleicht auch mal noch positiv oder lobend erwähnen, Kutschke, mega, mega starke Nerven. Also den zweiten Elfer in dem Spiel schon mal schießen zu wollen, da habe ich schon immer so meine Bedenken. Grundsätzlich sage ich bei Kutschke auch immer, ja, habe ich immer seine erste Saison so ein bisschen im Kopf, wo er dann, naja, 2 aus 3 meistens irgendwie getroffen hat. Aber dann auch die Coolness zu haben, eben trotz der langen Behandlungspause da ewig lang am Punkt zu stehen, zu wissen, das ist definitiv die letzte Aktion in dem Spiel und den dann so sicher und cool zu versenken, Hut ab.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das noch Coolness ist, weil ich habe auch in den Minuten der Behandlungspause, hast du ihm einfach angesehen, der denkt, der ist was gestorben in der Zeit. Der ist da rumgeziegert und hat einen Blick drauf gehabt. Also ich wollte auch nicht tauschen in der Situation und der war ja auch wieder gut geschossen. Genau in die andere Ecke dann. Torwart hat versucht, dann in die Ecke vom ersten Elfmeter zu tauchen. Den hätte er auch gehabt. Und von dem war es richtig gut gemacht. Meine Mentalität ist bei dem einfach top. Ich meine, jetzt kann man sich immer noch drüber streiten, was er jetzt, ob er jetzt mehr bringen könnte in irgendeine Richtung. Aber Mentalität und Führungsstärke ist halt einfach mega stark. Ich finde es ein bisschen interessant. Jetzt habe ich vorhin das Spiel gegen Köln im Fernsehen gesehen, was irgendwie ein bisschen merkwürdig ist immer für mich. Und ich finde das so interessant, wie dann alle Kommentatoren und die darüber reden, immer davon reden, wie unglaublich wichtig Kutschke ist mit seinen 6 Toren, ja, bla bla bla. Du merkst halt, dass die Leute einfach diese Spiele nicht sehen. Die lesen irgendwelche tollen Statistiken oder was, dass Kutschke dieses Jahr von diesen 6 Toren hat. Das ist 3 Elfmeter, 2 Abstauber und 1 3-0-Lupfer. Das ist wirklich nicht das, warum er jetzt so wichtig ist. Der ist sicher wichtig für uns, aber als Kapitän und irgendwie als Leader auf dem Platz, aber sicher nicht, weil er die 6 Tore gemacht hat. Die 3 Elfmeter wäre anders geschossen und abstauben kann auch der Elber. Also deswegen finde ich es mal sehr witzig, wie dann in solchen niedrigen Ligen merkst einfach, wo die Leute ihre Informationen herziehen. Der wird dann wie irgendwelche Statistiken gelesen und deswegen bewertet. Aber ja, dahingestellt. Ja, dann kommen wir dann auch direkt zu Köln, oder? Oder habt ihr noch
irgendwas? Nur mal kurz, Marco bezeichnet die dritte Liga als niedrige Liga.
Ja, ist es auch für mich. Ich hab mich damals ja ursprünglich auch in der zweiten Liga schon immer beschwert, dass sowas wie Kicker etc. eine Berichterstattung genauso macht, auch bei Zweitligaspielen, dass da eigentlich nur irgendwelche Statistiken rausgelesen werden über ein Spiel und dann wird eine Spielzusammenfassung geschrieben und denkst, da kann keiner das Spiel gesehen haben, nie im Leben.
Ja, du siehst ja auch, wie Sky oder so auch mittlerweile die zweite Liga, wie halbherzig das irgendwie behandelt wird, also dass das zumindest in der Dokumentation oder in der Berichterstattung darüber als nicht allzu wichtig gesehen wird, glaube ich, das kann man auf jeden Fall so unterschreiben.
Nee, das war ja nur so ein
Abgleich. Ja klar, auf jeden Fall. Nein, ich meine, also gibt ja in Bayern, weiß ich nicht, 12, 13 Ligen und so weiter. Und da immer so im Gesamtkontext der niedrige Liga hört sich irgendwie, wenn ihr gerade schon vorher über Toto-Pokal gesprochen habt, nach Kreisliga oder Kreisklasse irgendwie an.
Okay, niedrige Profiliga. Einigen wir uns darauf. Top. Passt, so gut. Gut. Köln, auswärts. Viktoria Köln beim Aufsteiger. Und naja, man war schon irgendwie gewarnt durch die eigenen Spiele und man war auch gewarnt durch das Köln-Spiel in Groß-Asbach, 3-0 glaube ich, ja, dass das jetzt kein Selbstläufer werden könnte, aber man dachte sich natürlich trotzdem, okay, also gegen den Aufsteiger irgendwo aus der falschen Rheinseite in Köln, ja, da wird man ja irgendwie doch schaffen, anständig Fußball zu spielen. Und meines Erachtens war es auch da ein Spielgewühl der letzten zwei Spiele. In den ersten 10 Minuten hatte ich das Gefühl, wir haben es verstanden, jetzt spielen wir richtig Fußball und die restlichen 80 Minuten nicht.
So kann man nicht Fußball spielen.
Tja, also so kann man wirklich nicht Fußball spielen. Also ich habe das Spiel, wie gesagt, leider nicht aus dem Stadion verfolgt, sondern vom Magenta Sport und habe, glaube ich, die Hälfte der Zeit dann eher irgendwann damit verbracht, mit dem Handy zu spielen, weil es war echt ein ziemliches Kackspiel, vor allem von uns. Ja, Martin, wie war es bei 33 Grad vor 1200 Zuschauern?
Ja, man muss vielleicht dazu sagen, wir nehmen am Tag nach dem Spiel jetzt auf. Ich habe auch nur einmal die Zusammenfassung jetzt gesehen. Im Stadion, echt, also cooles Stadion. Auch da wurde nochmal deutlich, dass wir jetzt dritte Liga spielen von 1200 Zuschauern, glaube ich. Für mich schwierig, das Spiel vielleicht so gut zu beurteilen wie für euch vom Fernseher, weil es vom Blickwinkel her ungewohnt war für mich, einfach weil du sehr, sehr flach aufs Spielfeld geschaut hast und dazu noch irgendwie fetten Zaun vor der Nase. Ja, aber hat mir dann auch gereicht von dem, was ich gesehen habe. Also, aber wie du sagst, wieder eigentlich, also eigentlich wie alle vier Spiele, die wir heute jetzt besprechen, eine sehr starke Anfangsphase mit viel Druck.
Aber es sind halt 10 Minuten. Genau. Meine, früher haben wir mal bei Anfangsphasen zumindest über 25 Minuten geredet. Jetzt haben wir noch 10 Minuten Anfangsphasen.
Und dieses Mal fällt aber halt auch nicht das Tor.
Korrekt.
Und dann ist wieder so ein Bruch drin, der, ja klar, über ein paar Minuten schleichend, aber du hast schon sehr, sehr schnell gemerkt, dass Köln die Oberhand gewinnt. Und dann eben auch folgerichtig das Tor macht. Also es ist nicht so, dass mit dem Gegentor, das irgendwie aus, keine Ahnung, aus heiterem Himmel fällt, so ein Bruch passiert, was ja vielleicht sein könnte, sondern es hatte sich schon für mich gefühlt angedeutet. Und das ist für mich nicht vollständig zu erklären zumindest.
Also klar war das eine vernünftige Anfangsphase, absolut. Aber das dann jetzt irgendwie so hoch zu bewerten, das finde ich auch ein bisschen interessant, weil die gute Anfangsphase war für mich spätestens in der 10. Minute vorbei, als das Handspiel von Keller war, was für mich ein klarer Elfer, eine klare rote Karte ist. Und dann wäre das Spiel spätestens zu dem Zeitpunkt schon gekippt gewesen, normalerweise. So. Und dann, weil danach kam ja auch nichts mehr. Und dann hat sie es, wie du schon gesagt hast, schleichend angedeutet, dass das jetzt eine ungute Richtung annimmt. Und vor allem hatten wir ja dann vor dem 1-0, das glaube ich in der 22. Minute war es genau, da hatte man ja noch eine Situation, wo Keller einfach mal einen langen Ball komplett unterschätzt und dann der Kölner Spieler auch schon mal komplett alleine auf Buntic zuläuft. Also das war ja nicht so, dass es dann aus heiterem Himmel auch kam, sondern das hat sich ja angedeutet.
Ja, bin genau deiner Meinung. Also der krasse Unterschied für mich ist halt dieses Mal, gegen Uerdingen und Rostock hattest du einen grauenhaft schlechten Gegner, den du aufgebaut hast. Und Köln war nicht schlecht, von Anfang an nicht. Und das hat sich halt gerecht. Also wir haben 10 Minuten gut Fußball gespielt, aber Köln war von Anfang an ordentlich. Und das wurde natürlich dann erst recht schlimmer. Wenn du einen ordentlichen Gegner aufbaust, wird es unschön.
Ja, also soll auch nicht so sein, so nach dem Motto, wir waren, da haben wir eine Zeit lang gut gespielt. Das will ich gar nicht schön reden. Ich meine, wir waren eigentlich in dem Spiel drin. Wir waren da, wir waren mindestens auf Augenhöhe, haben meines Erachtens halt eben die ersten 10 Minuten dominiert. Und das eben dann wieder so schleichend aus der Hand zu geben, das verstehe ich nicht. Ja.
Nee, auch gar nicht. Also, wie Bene ja gerade schon sagte, das Ding von Keller, das ist zweimal schwierig. Und beim einen sind wir sehr glücklich, dass der Linienrichter das nicht sieht, weil das ist einfach ein klares Handspiel, das ist Elfmeter. Und ich habe vorher, bevor wir aufgenommen haben, gerade wie Bene schon gesagt, das ist eigentlich rot, weil dahinter ist jemand, der das Ding einschiebt, dann, wenn er das nicht macht. und den Ball, den er dann halt auch komplett unterschätzt, das war einfach nicht sein Tag. Also das war einfach ein schlechtes Spiel von ihm. Das ist auch vollkommen in Ordnung, er ist jung und kann sich immer super spielen. Aber das war wirklich ein gebrauchter Tag, auch wenn es am Anfang nicht bestraft wurde und später dafür dann doppelt.
Vielleicht das nochmal einzuhängen oder klarzustellen, das war auch, also meinte ich nicht nur von dir zu Martin, sondern auch sowohl von Jeff Salbene kurz danach im Interview und ich glaube sogar auch von Gauss, wenn ich mich richtig erinnere, wo dann auch gesagt hat, man fängt vernünftiger an. Ja klar, auf jeden Fall, aber wie du sagst, also, oder wie Marco auch schon gesagt hat, ist was anderes, wenn man eine halbe Stunde vernünftiger anfängt und dann auch wirklich irgendwie klare, zwingende Chancen hat, was jetzt da auch hier nicht so der Fall war. Klar, es war eine optische Überlegenheit, aber es wurde ja auch nicht komplett zwingend, dass du gesagt hast, man drängt jetzt auf den 1-0 Führungstreffer. Und dann war es ja auch so, dass nicht nur Keller, also der hat natürlich die zwei prägendsten oder offensichtlichsten Aktionen gebracht, aber für mich auch vor dem 1-0, was Paulsen da für einen Laufweg hat, das habe ich auch null verstanden.
Ja, also total, da fange ich mal ein, weil also das 1-0, was da der Paulsen, ich weiß nicht, was Raumdeckung oder was macht er? Er steht halt da irgendwo und dann kommt halt von wunderlich ein unglaublich schöner Pass, der aber auch nur funktioniert, weil Paulsen irgendwo rumgeistert, wo er nicht hingehört und dann Heiko nur hinterherlaufen kann, bis es vorbei ist. Also es war ein schöner Pass, aber ich sehe es genau wie du, also wo der Paulsen da rumläuft, keine Ahnung. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, also ich glaube, Heiko hat dann eher das Problem, dass Paulsen nicht da ist, wo er sein muss und deswegen läuft er hinterher. Aber auch er sieht dann halt nicht glücklich aus am Ende des Tages. Und dann wurde mit einem Pass unsere komplette Verteidigung ausgehebelt. Und
es geht einfach viel zu einfach. Und auf der Gegenseite machen wir es uns dann einfach mega kompliziert. Also da waren einfach keine einfachen Situationen für uns dabei, wo wir irgendwie dann zu Abschlüssen gekommen sind. Sondern wir haben es, wenn wir dann mal irgendwie im gegnerischen Drittel waren, einfach viel zu kompliziert gemacht über die gesamte Zeit. Ich habe noch irgendwie im Kopf, dass zumindest in der Anfangsphase ein, zwei gute Aktionen von Elva dabei waren. Und gedacht hat, das ist vielleicht wieder so ein Spiel für ihn, dass er da über außen mal an ein, zwei Spielen vorbeigeht. Aber da kam dann auch am Ende nichts bei rum. Und dann hilft es ja halt auch nichts, wenn du auf der Außenbahn mal einen stehen lässt. Wenn du nicht die Abschlüsse produzieren kannst.
Ja, aber da hat es dann halt auch einfach Köln besser gemacht als die anderen Gegner. Weil
Du hast im Pressing nicht die Bälle erobern können.
Eben, genau. Aber Köln hat halt auch nicht so viel zugelassen und dann hinten kühlen Kopf bewahrt, weil man musste ja nicht jedem auf die Füße latschen, nur weil er mal gerade den Ball hat. Man kann auch mal ein bisschen warten und gucken, was der Gegner dann anbietet und das haben sie dann gut gemacht und damit sind wir nicht klargekommen und Köln muss sagen, da sind schon ein paar Spieler mit individueller Klasse dabei gewesen, die uns das Leben schwer gemacht haben und wir haben uns halt auch etwas Leben geschwert. Aus das 2-0, wieder eine Ecke und da der, ich weiß nicht, das der Magenta Sport Kommentator hat das sehr gut zusammengefasst. Also Thalhammer hätte sich in der Zeit auch was zu trinken holen können. Das wäre genauso viel effektiv gewesen, hat er gesagt nach dem Tor. Aber es war halt auch so. Also Thalhammer steht da und er steht da. Er versucht gar nicht zu diesem Kopfball rauszukommen und dann fällt ohne Gegenwehr das 2-0 wieder nach einer Ecke.
Und das ist natürlich schon schwierig. Also, das ist für mich so ein bisschen Sinnbild für das Spiel. Du bist schon irgendwie da, er geht ja auch so ein bisschen in das Kopfballduell, aber das reicht halt nicht aus, das sind halt vielleicht 80% oder 90%, aber das sind halt definitiv keine 100%, die er da rein hat und so. Das ist nicht jetzt das Thalhammer irgendwie, dass wir das nur in ihm festmachen können, aber er ist das Sinnbild in der Situation für das ganze Spiel, dass da einfach, das war nicht auf 100% einfach in allen Situationen.
Ich fühle mich auch beim Einzelnen wieder, das ist auch da, was da, wo Paulsen da rumgeistert, ist genauso genau. Ein Bild. Also das ist, man kann es nicht an einem Spieler festmachen. Keller war dem Spiel extrem schlecht, aber man kann es auch nicht nur an ihm festmachen. Das war in der kompletten Defensive halt, jeder war so ein bisschen Statist, jeder war sich nicht 100% sicher, wo er jetzt hin muss. Und naja, das ist immer eine schlechte Ausrede, aber ich denke natürlich spätestens dann, 33 Grad oder was es hatte in diesem komischen Stadion. Ja,
dann
rennst du dem 0-2 hinterher gegen einen Gegner, der Euphorie geladen war in dem Moment. Und dass da nicht mehr viel kommt, okay. Und dann kommt die 57. Minute. Ja, es gibt mal wieder eine Kellergrätsche. Und diesmal muss ich sagen, okay, man hätte ihm auch gelb geben können. Aber ehrlich gesagt kannst du dich auch nicht beschweren, wenn er mit Rot vom Platz geht. Weil es war halt wieder komplett verschätzt. Auch nicht ungefährlich, weil er geht mit offener Sohle ihm seitlich ins Sprunggelenk. Mein Gott, dann gibt's halt Rot für sowas. er hofft aufs taktische Foul, klar, es war ihm klar, er trifft den Ball nicht, ich bin mir sicher, er wusste, er trifft den Ball nicht, aber er wollte halt gelb. Aber er trifft halt richtig krass.
Genau, aber es sieht, wenn man nur die Situation sieht, auch den Spieler dahinter nicht kennt oder so, dann wirkt das schon auch so ein bisschen wie so ein Frustfoul. Das
sieht böse
aus. Genau, und das will ich ihm in keiner Weise unterstellen. Ich glaube, dass er es ähnlich wie ein Lauter machen wollte und auch da wieder einfach so ein bisschen unterschätzt, wie heftig das Einsteigen ist. Aber er muss da schnellstmöglich draus lernen, sonst passiert das alle drei Spiele.
Ja, ich sage, Lautern war es noch so, da sage ich, okay, er denkt, er trifft den Ball und trifft ihn nicht. Und bei dem wäre ich mir sicher, er wusste selber, er trifft den Ball nicht. Aber er dachte halt, okay, ich hole mir gelb ab, fertig. Das, ja, schade. Mal schauen, wie viel Sperre das jetzt gibt. Das kann natürlich Wiederholungstäter gleich drei geben, wenn es blöd läuft.
Also für mich ist das eine rote Karte, weil der vor allem auch in dem Tempo ankommt, wo ich sage, also das ist halt so eine Alles-oder-Nichts-Gerätsche. Entweder man erwischt ihn perfekt und dann sieht es einfach Wahnsinn aus, was für ein Timing überragend, etc. Aber du hast eben auch das hohe Risiko, kommst du da ein bisschen zu spät, dann ist es halt einfach für mich rot. Klar, also kannst du sagen von der Seite und so weiter, aber für mich ist das in der Situation rot. Und dann, glaube ich, muss man natürlich so ein paar Sachen auch einordnen, weil das wäre jetzt Wahnsinn, wenn man jetzt Keller da irgendwie als Alleinschuldigen hinstellt. Aber das da seid ja ihr schon auch vorher darauf eingegangen. Ich meine, er ist 19 Jahre alt. Und wenn ich mich zum Beispiel auch mal, das ist ein komplett anderer Vergleich, aber erinnere, was oder wie fehleranfällig teilweise in Jerome Boateng auch Anfang, Mitte der 20er Jahre noch war. Also wo er einfach auch bei ihm Situationen waren, wo man dann zu spät kam und dann gibt es halt mal auch eine gelbe oder eine gelbe-rote Karte oder eben auch eine rote Karte. Ich meine, das muss man dem Verteidiger auch komplett zugestehen. Aber wie auch Martin schon gesagt hat, er sollte auf jeden Fall draus lernen so, und natürlich auch überlegen, das vielleicht ein bisschen dosierter einzusetzen. Klar, es ist anscheinend sein Spiel und er lebt auch davon, aber so ein bisschen natürlich, für dass man so eine Art Gefahreinschätzung einbaut, das muss dann irgendwie schon kommen.
Ja, man muss ja auch irgendwann mal sagen, es ist jetzt zweimal gut gegangen, er hätte auch zweimal jemanden verletzen können dabei. Also bei den einen, wenn man so reingeht in so einem Tempo, das kann ja gut sein, dass er dem mal eben das Band durchtritt. Und das ist ja wirklich das Letzte, was du irgendwie forcieren darfst und auch irgendwie tolerieren darfst. Und deswegen, jetzt sind wir mal froh, dass jetzt beides mal keinem irgendwas passiert ist. Ich bin mir relativ sicher, dass er wahrscheinlich jetzt dann mindestens zwei, eher drei Spiele kriegt dafür, dass es so kurz nach der letzten rote Karte war. Aber wen, was du auch sagst, ja, Spieler entwickeln sich. Mein Kohn ist damals zu uns gekommen und ist, glaube ich, in der ersten Saison dreimal vom Platz geflogen. Und danach noch einmal in der ganzen Zeit. Also es gibt halt da auch natürlich einen Lernprozess und ich muss auch in der Situation so ein bisschen sagen, ich finde auch Gauss bringt ihn natürlich in der Situation auch einfach in eine Kacksituation. Der Gauss grätscht den Ball dem Gegner in den Lauf und zwingt damit Keller quasi dazu, mindestens mal die gelbe Karte abzuholen, weil sonst ist der halt Muttersehen allein durch. Das ist keine Entschuldigung dafür, dass das ein blödes Einsteigen war, aber ihm wird es natürlich auch nicht leicht gemacht da. Ich meine, ihm wird quasi in dem Moment die Situation vor die Füße geworfen, okay, jetzt musst du ihn halt irgendwie einbremsen, sonst ist er ziemlich durch. Aber alles irgendwie, es war ein gebrauchter Tag für Keller, alles in Ordnung, passiert. Und wenn er jetzt so nach seiner Sperre zurückkommt, dann wird es hoffentlich wieder anders laufen. Gut, was gab es sonst noch in dem Spiel? Eigentlich nur ein 3-0, das war, ja, wie vorher sage ich, man steht 2-0, du bist und einmal weniger, es sind ein paar 30 Grad, na, dann wird er halt nicht angegangen.
Und dann gelingt er sich halt auch vor. Noch so ein geiler Schlenzer, gelingt dir halt auch, wenn du 2-0 vorne bist. Ja.
Klar, okay, du bist einer weniger und das Spiel ist eh durch und deswegen wird er wahrscheinlich auch nicht richtig angegangen. Der hat ja auch den Platz, das zu tun. Und dann ist es ein Traumtor. Okay, schön. Toll. Brauchen wir jetzt auch nicht groß überbewerten, unterbewerten, irgendwas. Das Spiel war in dem Moment durch. Verlierst das 3-0, verdienst es hochverdient 3-0. Vollkommen in Ordnung, dass das so ausgeht. Und wir können auch gut gemacht einfach. Muss man dann auch so anerkennen. Und wir haben es nicht gut gemacht.
Tja. Ja, also dass es nach dem 2-0 schwierig wird bei den Temperaturen, auch einfach aufgrund des starken Gegners und du selber so ein bisschen den Eindruck hattest, dass dir an dem Tag nicht so viel gelingt. Okay, solche Spiele wird es noch häufiger geben, glaube ich. Aber deswegen haken dran. Ich finde, was ich mir noch aufgeschrieben habe, wir haben acht Ecken offensiv für uns gehabt. Da war auch wenig bis gar nichts dabei. Ich glaube, ein Abschluss war dabei, ich glaube, Kopfball Paulsen. Das ist mir auch zu wenig. Und die kamen auch teilweise wirklich sehr schwach rein.
Ja, das ist so ein bisschen wie früher. Irgendwie oft auf die kurze Ecke dann doch gespielt und du hoffst, dass einer verlängert, um dann hinten rein zu machen. Ja, wir wechseln ja auch irgendwie mal durch bei den Eckenschützen jetzt. Wir sind uns auch noch nicht wirklich sicher, wer so ein richtiges richtig macht. Ich meine, Beister, wenn er auf dem Feld ist, spielt er sich schon meistens. Aber ehrlich gesagt, das ist jetzt noch kein richtiger Plan dahinter. Ich finde es auch okay, dass es verschiedene Eckenschützen gibt. Eigentlich finde ich das gut, weil das für den Gegner wesentlich weniger ausrechenbar ist, wenn da auch noch verschiedene Leute am besten mit einem anderen Fuß stehen, die den schlagen. Das macht es viel schwieriger. Aber so macht das es natürlich aktuell jetzt auch keine Waffe für uns. Vielleicht mal generell, also wenn wir die Spiele jetzt so abgehakt haben, mal generell so ein paar Spieler in die Einschätzung. Also ich das Gefühl habe, Beister total abgebaut nach diesem ersten Hurra-Fußball. Auch Thalhammer für mich nach dem Nürnberg-Spiel, also in den letzten drei Spielen Thalhammer überhaupt nicht stattgefunden. Und ansonsten gibt es wenige, die mich positiv überrascht haben. Jetzt in den letzten paar Spielen wenige, die mich positiv überrascht haben. Da Elber eher noch am meisten, der jetzt auch nicht gegen Köln irgendwie Hurra-Fußball gespielt hätte, aber das Gefühl, dass da richtig was gehen kann. Ansonsten gibt es schon einige, bei denen wir so waren, da könnte jetzt mal wieder ein bisschen mehr kommen. Paulsen sowieso, Paulsen die ganze Saison für mich schon eher dafür, dass wenn man denkt, auf dem Niveau müsste der über allem stehen. Sehr unsicher in vielen Situationen. Ja. Aber ich meine, da hängt es halt dann immer, wenn so ein Thalhammer und so ein Beißer laufen, also wenn das funktioniert, dann ist es natürlich ein Wahnsinn für die Liga. Aber
ja, also an diesen beiden mache ich es auch so ein bisschen zumindest meine Eindrücke fest. Ich will jetzt auch die gar nicht so besonders schlecht reden, aber ja, also auch das Versprechen, dass ich, oder was ich mir von Thalhammer versprochen hatte nach der Einwechslung gegen Würzburg und der ersten Halbzeit gegen Nürnberg, ja, ist so ein bisschen revidiert, zumindest, ja, weil es in die Offensive zumindest noch nicht die Momente jetzt gab, bei denen ich mega überzeugt war. Ja, und Beister ähnlich. Also
das Delta ist halt so krass. Also vor allem, man hat ja gesehen, dass sie schon ein, zwei Spiele jetzt oder anderthalb Spiele bei uns richtig gut gespielt haben. Und jetzt in den Spielen waren sie halt extrem grau. Dann kommt dazu, dass die Defensive halt irgendwie auch mal mehr oder weniger nicht ganz so sattelfest ist. Und dann wird es halt schwierig gegen den Gegner, der mal was macht. Aber wir gehen schon wieder in eine viel zu negative Richtung, muss ich gerade mal eben sagen. Also wir sind immer noch gerade irgendwie Dritter. Das war jetzt die erste Saisonniederlage. Und es ist eigentlich immer noch einfach alles gut, alles cool. Man sieht halt nur, dass auch nicht alles Gold ist. Und das ist auch eigentlich jetzt eine richtig gute Situation, um zu sagen, okay, jetzt vor der Länderspielpause haben wir jetzt mal wieder einen richtigen Schlag vom Bug bekommen, vom Aufsteiger drei Buden zu kriegen. Und jetzt diese Länderspielpause zu nutzen, da eben irgendwie wieder zu sagen, okay, es ist halt kein Selbstläufer hier. Weil das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich jetzt einfach hatte, dass man einfach nach den ersten Spielen sich dachte, ha, das kriegen wir schon hin. Dann spielst du 10 Minuten gut, hast das Gefühl, der Gegner gibt nicht richtig gegen, du wirst auch das Spiel demolieren und nach den 10 Minuten nimmst du ein bisschen Fahrt raus, machst den Gegner stark und am Ende ist es blöd. Das muss halt wieder aufhören. Und wenn das aufhört, dass du nach 10 Minuten aufhörst, Fußball zu spielen, ist ja sowieso alles fahren.
Ja, vor allem, also was ja auch von mir vorhin schon immer mal wieder angesprochen wurde, man muss halt auch schauen, dass man den eigenen Ball besitzt, wenn man den Ball erobert hat, dass das strukturierter angegangen wird. Also dass ich mir wirklich auch Abschlusspositionen erarbeite, dass ich überhaupt in gefährliche Szenen und Positionen und Räume überhaupt komme. Und absolut klar, Thalhammer, Beister, Paulsen, das müssen Führungsspieler sein in dieser Liga, in dieser Mannschaft. Dann muss ich aber zum Beispiel auch mir überlegen, wie bringe ich den Beister in so Räume, dass er mit Tempo in die Mitte ziehen kann und zum Abschluss kommen kann. Das ist ja dann auch die andere Herausforderung. Und das ist für mich somit die größte Sache, woran gearbeitet werden muss, dass man wirklich Chancen herausspielt. Dass man wirklich nicht komplett auf Fehler des Gegners angewiesen ist, auf haarsträubende Fehler. Da kann man auch gerne die Unterscheidung nennen. Also dass man sagt, okay, was erzwingt man und was sind wirklich haarsträubende Fehler, wo ich jetzt selbst als Team nicht so viel dafür kann. Und das ist so ein bisschen die Kernherausforderung für mich. Aber klar, muss man einer Mannschaft mit einigen 19-Jährigen auch einfach zugestehen, dass sie sich entwickelt. Vollkommen klar. Und wie ihr auch schon gesagt habt, man ist aktuell Dritter und ich habe witzigerweise vor der Sendung nochmal nachgesehen. Also der FC hatte 7 Spiele, 14 Punkte, ein Schnitt von 2,0 Punkten. Und letztes Jahr hatte genau der erste 76 Punkte am Ende, also auch ein Schnitt von 2 Punkten. Wenn man den Schnitt halten kann, ist alles fein.
Ja, also ich glaube, wir ordnen es gerade sehr, sehr gut ein. Wir sind immer ein Podcast, der dazu neigt, auch gerne mal das Kritische hervorzuheben und das Gute ein bisschen zu vernachlässigen. Also ich sehe es, im Endeffekt habt ihr extrem viel gesagt, das ist eine junge Mannschaft. Wir stehen, wenn man mir davor gesagt hätte, wir stehen nach 7 Spieltagen auf 3 oder 4, ich weiß nicht, wo wir noch abrutschen können mit den Spielen, die noch ausstehen. 5, glaube ich sogar, ja. Dann ist das für mich auf jeden Fall der Bereich, wo man mit dieser jungen Mannschaft stehen kann. Wir haben es beim letzten Mal gesagt, das hätten viele Spiele anders laufen können. Jetzt gab es eigentlich halt so eine Entwicklung, die, ich weiß nicht, ob besorgniserregend das richtige Wort ist. Es ist zumindest einfach ein Warnsignal, weil wir die Entwicklung auch aus den letzten Jahren irgendwie immer natürlich noch im Hinterkopf haben. Du hättest dir gedacht, vielleicht okay, mit den Worten vom Trainer nach dem 3-0-Sieg ist der ein oder andere gewarnt. Dann gab es ein Spiel gegen Rostock, das du hättest durchaus verlieren sollen, vielleicht sogar. Und jetzt hast du eben halt einfach mal verloren. Wir dürfen nicht vergessen, es waren jetzt auch extrem viele Spiele in kurzer Zeit. Ich glaube, dass die Länderspielpause schon auch ganz recht kommt. Vielleicht auch mal mit so einem Dämpfer, um wirklich nochmal zu zeigen, dass es nicht von alleine geht, sondern dass in jedem Spiel jeder 100% geben muss. Auch das kann nicht schaden. Was mir positiv auffällt, ist einfach, dass zum Beispiel jetzt, wir hatten die erste Niederlage in der Liga und trotzdem die Mannschaft kommt zum Zaun, sucht den Dialog, grenzt sich da nicht ab, sondern versucht eigentlich gegenzusteuern und dieses Zusammenhaltsgefühl ein bisschen weiter zu führen. Also das kam bei mir und auch bei allen, glaube ich, die gestern dabei waren, sehr gut an. Ja, also ich glaube, wir müssen einfach jetzt dranbleiben, wir dürfen nichts dramatisieren. Aber es hängt dann natürlich schon auch davon ab, wie wir jetzt aus der Länderspielpause kommen. Also es kommen dann 2 Heimspiele gegen Halle und Haching, die im oberen Drittel dabei sind. Halle, glaube ich, sogar Tabellenführer aktuell. Ja. Das wird nochmal richtig gefährlich, vor allem weil Halle auch prädestiniert dafür ist, dass sie eben nicht zu Fehlern in der Defensive neigen, sondern da sind wir dann schon darauf angewiesen, auch was zu kreieren. Und ihr habt es ja, wir haben es vorher schon angesprochen, bisher waren die Tore überwiegend nicht nur aus unserem herausgespielten Anteil heraus, sondern irgendwie individuelle Fehler oder einfach Standardsituationen, Elfer, wie auch immer.
Ein bisschen Glück.
Genau.
Nee, sehe ich auch so. Also überdramatisieren braucht man nichts. Ich finde, es ist einfach gut, jetzt auch mal zu sehen, dass es eben nicht alles von allein läuft, dass man auch mal ein Spiel verliert, dass man auch mal deutlich verlieren kann. Nee, man kann das eigentlich nur ein gutes Zeichen. Also es ist ja, wir waren es ja von Anfang an klar, dass wir nicht alle Spiele gewonnen haben, weil wir so krass dominiert haben, sondern dass halt auch mal was gut verläuft für uns. Deswegen glaube ich, dass das auch für die Spieler ein gutes Zeichen ist. Man muss fokussiert sein, durchgehend fokussiert sein. Man kann den Gegner nicht immer irgendwie unterschätzen nach 10 Minuten, weil man denkt, oh, das läuft schon.
Genau. Mit 38 Spielen ist die Saison eben auch so lang, dass so Phasen, wie wir vielleicht jetzt so leicht in eine reindriften. Ich will gar nicht sagen, dass wir in der Negativphase sind. Absolut nicht, Gottes Willen. Aber es wird auf jeden Fall bei jeder Mannschaft in der Liga irgendwie Phasen geben, wo es mal nicht steil bergauf geht und jedes Spiel wie am Schnürchen läuft. Das kann mal 4, 5 Spiele so sein. 2 Spiele
in Folge sieglos, oh mein Gott.
Ja.
Oh mein Gott. Wir werden absteigen. Nein, alles gut. Und vor allem, wie ihr es ja auch beide schon gesagt habt, nein, das ist eine junge Mannschaft. Und man muss den jungen Spielern vor allem halt so nicht nur Thomas Keller, sondern auch den anderen, einfach die Möglichkeit geben, Fehler zu machen und nicht drauf zu hauen. Und das sollte man auch so weitermachen. Und ich meine, dann sind halt eher so Spieler in der Pflicht eben wie Kutschke oder Paulsen und nicht dann im Zweifelsfall der 19-Jährige. Von dem her sehe ich das eigentlich ganz gut. Und ja, vielleicht jetzt noch so ein paar Rahmendinge. Also zum einen, du hast gerade schon gesagt, wir hatten sehr viele Spiele letzte Zeit. Wir hatten natürlich auch Toto-Pokal in der letzten Zeit. Das wird euch mal kurz aufgeräumt. Ehrlich gesagt, kann ich auch nicht so unglaublich, da wirst du so viel zu sagen. Erste Toto-Pokal-Runde war noch gegen Burg Walbach. Kreisligist aus wo war das? Irgendwo hinter Schweinfurt Richtung Aschaffenburg. Also das nächste, was man sich so ausruhen kann. Ja, standesgemäß ist 8:1, halbe B-Mannschaft, halbe U21 bei uns.
Und mit vereinzelt Spielern aber auch aus der Profimannschaft.
Ja, halbe B-Mannschaft. Der West, der
also,
Busi von
vorher. Ja, genau, also auch dann auch so
19. Gerst war mal durch das Spiel.
Aus der 19 auch noch ein paar Jungs.
Ja, ja, okay, man braucht wahrscheinlich nicht viel sagen, jemand standesgemäß, also okay. Zweite Toto-Pokal-Runde war dann gegen, das kann ich nicht lesen.
Gebenbach.
Gebenbach kann ich lesen. Okay, Bayernliga, also mit unserer U21 in einer Liga.
Wir spielen in der Bayernliga Süd, Gebenbach spielt Nord.
Das vielleicht auch mal so ein bisschen noch dazu gekriegt, was mir irgendwie so ein bisschen fuchst. Jetzt haben wir diese tollen Regionalgruppen wieder. Ja, wir spielen, wir sind gelost, werden wir irgendwie in Nordost oder sowas, aber unsere U21 spielen in der Bayernliga Süd. Haha.
Ja, ich glaube, in der Gruppe waren ja dann noch Bayreuth und Filzing. Also kann man ja, das liegt ja alles direkt ums Eck.
Ja, da jetzt, okay, auch ähnliche, also auch ähnlich wieder irgendwie so halbe Reservistenmannschaft, sogar mit Beister und dann noch U21 dabei.
Ja, lag daran irgendwie dann, dass die U19 dann irgendwie den Tag drauf gespielt hat, dass deswegen aus der 19 keiner dabei war. Und dementsprechend dann.
Ja, dementsprechend war es jetzt aber auch nicht so unglaublich deutlich.
Nee.
Durch einen Elfmeter 2-1 dann erstmal in der 68. und dann am Ende 3-1. Also. Mein Souverän ist was anderes, aber mein Gott, interessiert am Ende ja auch keinen, solange du irgendwie weitergekommen bist. Von dem her sind wir weitergekommen und spielen jetzt dann Dienstag in Schweinfurt, also der erste Brocken eigentlich. Also wirklich kein, leichtes Los. Wieder mit einer tollen Regionalgruppe. Ja. 60 spielt in Dachau und Unterhaching bei Tükücüspor, Antalya vor, wie ist denn die? Irgendwie so.
Tükücüspor, ja.
Also 5 Meter weg. Und wir spielen in Schweinfurt, Regionalgruppe. Ja, ich glaube, das weiteste für 60 wäre Memmingen gewesen oder so. Da muss man schon weit fahren. Nee, also das wird jetzt schon eher dann glitterisches Spiel. Da musst du ja schon mit der ersten Garde auflaufen gegen Schweinfurt.
Ja, wurde, glaube ich, jetzt auch so kommuniziert vom Verein, dass es quasi als das Testspiel oder Testspielersatz in der Länderspielpause gesehen wird. Also es gibt keinen anderes Testspiel mehr. Und ja, das wird ein richtiger Brocken. Schweinfurt ist Tabellenführer in der Regionalliga. Und das wird sicherlich auf jeden Fall interessanter. Ich habe jetzt die ersten zwei Runden mir vor Ort angeschaut. Werde es gegen Schweinfurt nicht schaffen, weil ich im Urlaub bin. Finde Toto-Pokal genau das, was ich mir erhofft habe. Schöne Sportplätze. Ja. Coole Atmosphären und interessante Kicks. Über zwei oder drei Mannschaften, das Vereins zusammengewürfelte Aufstellungen. Finde ich cool. So ein bisschen, ja, wie ihr halt auch sagt, die Wermutstropfen, dass wir jetzt eigentlich für alle drei Runden verhältnismäßig weit reisen mussten.
Ja, mich nervt da ehrlich gesagt so ein bisschen die Anschlusszeit. Ich meine, 6 Uhr, ich kann dann für jedes bisschen Kack spielen, wenn ich hinfahren würde. Wo ich nicht war, ich war bei keinem von Toto-Pokal-Spielen bisher. Dürfte jedes Mal Urlaub nehmen, weil um 6 Uhr bin ich nicht in Schweinfurt. Egal in welcher Konstellation, wie auch immer jetzt die letzten hießen, Gebenbach. Das hätte ich wahrscheinlich sogar noch irgendwie mit einem halben Tag hinbekommen, aber trotzdem finde ich 6 Uhr halt so ein bisschen nervig. 7 Uhr wäre dann schon irgendwie schöner. Ja, mein Gott. Also ich habe bisher noch nicht so viel Toto-Pokal-Experience mitbekommen.
Leider Gottes. Also es. Man muss es so sagen, ich sehe das am Dienstag als ein 50-50-Spiel, also es kann durchaus da vorbei sein.
Ich finde halt auch, Schweinfurt ist halt in der Runde jetzt das Achtelfinale jetzt, ja, ist Achtelfinale, ist halt eigentlich Schweinfurt schon ein Brocken. Da hättest du auch wirklich was Einfaches nochmal kriegen können. Dann spätestens ab Viertelfinale musst du dich ja nochmal einstellen, dass du auch irgendwas bekommst, was dich schlagen kann. Aber Achtelfinale wäre vielleicht noch eine Runde früh. Schauen wir mal. Ich bin positiv, dass es klappt, aber es wird definitiv kein eindeutiges Spiel werden. So, lege ich mich eigentlich fest. Ja, ansonsten Toto-Pokal gibt es, glaube ich, jetzt endlich nicht so viel zu sagen. Was haben wir sonst so? Was drumherum passiert? Benedikt Gimba ist zurück nach Regensburg. Dafür.
Wer?
Der hat früher mal bei uns gespielt. Nicht gut, aber er hat früher bei uns gespielt. Und ich kann mich an ein gutes Spiel von Benedikt Gimba erinnern. Das war das erste gegen Regensburg. Da hat er mal so richtig schön ein paar Regensburger weggeflext auf dem Feld. Ansonsten kann ich mich, glaube ich, an kein gutes Spiel von Benedikt Gimba erinnern. Egal, also er ist zurück nach Regensburg. Nein, mein Gott, muss er selber wissen, ob man da freiwillig hin will. Sei ihm natürlich gegönnt, dass er jetzt da wieder irgendwie ein bisschen mehr Spaß hat. Allerdings finde ich es jetzt nicht schade, dass er weg ist. Dafür haben wir uns einen Ersatz geholt. Nico Antonitsch. So, Bene, jetzt musst du uns helfen. Was hält man von Nico Antonitsch? Ich muss sagen, der Name kam mir erst bekannt vor, als ich sein Transfermarktprofil geöffnet habe und gesehen habe, war letztes Jahr noch in Zwickau. Habe ich mir gedacht, kenne ich doch nicht.
Also da kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Ich habe mir auch das Transfermarktprofil angesehen. Ich meine, der kommt aus einer niedrigen Liga. Da kennt man nicht jeden Spieler. Ja, sorry, der musste jetzt mal kurz sein. Nee, also wie gesagt, also gerade die dritte Liga habe ich in den letzten Jahren nicht so verfolgt, dass ich da irgendwie zu einzelnen Spielern was sagen könnte. Insofern bin ich mal gespannt, was von dem zu erwarten ist und vor allem auch, wie er in der Hierarchie der Innenverteidiger sich einfindet.
Ja, mein Rahmendaten ist 27, war vorher bei Zwickau, hat da fast jedes Spiel gespielt letzte Saison, aber war jetzt dann wohl vereinslos, bis wir ihn uns geholt haben. Meine, wie es jetzt wahrscheinlich.
Ja, ich weiß auch nicht, wie das genau zusammenpasst und bin dann gespannt, wie lange jetzt Keller gesperrt wird. Kotzke hat ja eigentlich auch in den beiden Spielen, wo er Keller vertreten hat, kein Gegentor bekommen. Sei sicherlich auch mal eingestellt, ob da nicht auch ein bisschen Glück dabei war teilweise. Trotzdem denke ich jetzt erstmal, dass Kotzke dann Keller in der Liga vertreten wird. Und ich bin dann gespannt, aber ob wir Nico Antonitsch dann irgendwann sehen können und wie er einzuordnen ist, auch von der Spielweise her. Keine Ahnung, kann nichts dazu sagen. Aber ja. Es macht auf jeden Fall Sinn, natürlich nachdem der eine Innenverteidiger, der weg wollte, dessen Namen ich gerade schon wieder vergessen habe, dass man noch einen vierten holt. Ich meine, wir haben immer noch Schröck irgendwo rumlaufen, glaube ich. Aber er ist, glaube ich, auch noch nicht hundertprozentig mit dabei und insofern hat ja auch Sabine, glaube ich, auf der Pressekonferenz gesagt, du brauchst halt auch einen vierten Innenverteidiger und das muss sein Anspruch sein, irgendwie zu spielen.
Klar. Ja. Nö, nee, also, siehst du ähnlich. Also ich denke auch erstmal, jetzt erstmal kurz gespielt wird, das wäre ein bisschen sehr kurzfristig, wenn jetzt da natürlich sofort spielt. Allerdings, ja, beide Spiele ohne Gegentor, aber es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, Kotzke, so gut, ob der Keller nochmal zurückkommt.
Nee, also das ist es ist ja auch gut, dass Sabine weiterhin Keller dann quasi das Vertrauen schenkt. Das finde ich gut, aber ich fand es auch nicht selbstverständlich. Also man hätte ja auch sagen können, okay, wir haben jetzt einfach 2-0 gespielt, wir ändern erstmal nichts.
Ja, nach der zweiten roten Karte muss man sich jetzt, glaube ich, mal schauen, ob man nicht sagt, Piano, ja, ob man sagt, okay, bist jetzt erstmal gesperrt, aber schauen wir auch erstmal dann nochmal vielleicht einen Einsatz 45 Minuten oder so. Weil das ist halt schon einfach auch Übermotivation und Unerfahrenheit, die man vielleicht auch erstmal einbremsen muss. Und sich vielleicht nicht nur selber einbremsen, indem man die Hälfte der Saison gesperrt ist. Das wäre aber auch mal so ein neuer Rekord, irgendwie so 7 rote Karten oder sowas. Schauen wir mal. Naja, ansonsten, also heute ist der 1. September, morgen schließt das Transferfenster, bedeutet, wir haben noch einen Tag Zeit, um Kerschbaumer loszuwerden.
Deswegen, hier der Aufruf.
Wenn irgendjemand von euch einen, ja, wahrscheinlich eher durch sein Aussehen bestechenden Spieler als durch seine Spielart braucht, Mittelfeld, was kann der so spielen? Meist eigentlich nur offensives Mittelfeld, oder?
Zentral. Fußball, habe ich gehört.
Fußball kann er nicht. Fußball ist schlecht. Fußball ist ganz schlecht. Deswegen spielt er auch nicht. Nee, und er hätte wahrscheinlich ganz gerne eine schöne Stadt und gut bezahlt und am besten wenig Leistungsdruck. Das wäre ganz gut für ihn. Falls da irgendwie jetzt noch Bedarf besteht bei euch, meldet euch bei uns bis morgen 18 Uhr. Dann können wir das noch weiterleiten. Das wäre super. Ja, ansonsten passiert ja wahrscheinlich eher jetzt nichts mehr auf dem Transfermarkt. Außer, ich meine, Djawuzi, keine Ahnung, hat sich gestern verletzt. Einzige Aussage, die ich gehört habe, sieht nicht so gut aus.
Weiß ich auch gar nichts dazu. Also, was halt immer noch im Raum stand, war aus meiner Sicht halt immer noch ein Stürmer. Dann gab es ja irgendwie das Donaukurier-Gerücht, dass man Fabian Eberle aus Eichstätt jetzt holen würde. was glaube ich auch nie wirklich ein Thema war.
Vielleicht können wir ja mal die Schäffler doch noch
holen. Nur so ein bisschen eine Donau-Kurier-Action, um wieder ein bisschen Unruhe irgendwie in die Region zu bringen.
Stopp. Ich möchte kurz zurück auf den Zeitpunkt, an dem die Donau-Kurier-Umfrage war. Welchen dieser Trainer möchtet ihr haben? Und jeder dieser Trainer dann am Ende auf unserer Bank saß. Also so schlecht können die Informationen vom Donau-Kurier nicht sein. Entschuldigung, ja. Thomas Oral war Trainer des FC Ingolstadt im Jahr 2019. Ich möchte keinen Donau-Kurier-Bashing hören.
Ja, kann ich jetzt nichts mehr sagen.
Ja, okay, was haben wir denn sonst so? Haben wir irgendwas Tolles noch? Die U21 hat gestern gegen Augsburg gewonnen. Zwar nicht das Augsburg, aber Augsburg gewonnen, deswegen ist es schon okay für mich, das lassen wir mal so stehen.
Aber die U19 hat gegen das richtige Augsburg gewonnen. Sofern es ein richtiges Augsburg gibt.
Aber, ja. Den einen Sieg zumindest dann gegen Augsburg, das ist schon mal
ganz gut. Genau, und ist gestern aber auch im DFB-Pokal weitergekommen gegen Freiburg. Also jetzt quasi der zweite Sieg in Folge. Insofern, da läuft es auch gut. Die U17 ist gestern in die Bayernliga-Saison gestartet, hat in der Nachspielzeit das 3:2 zum Sieg geschossen. Gegen Burghausen, soweit ich weiß. Also auch das positiv.
Die Frauen sind ungeschlagen. 3 Spiele, 1 Sieg, 2 Unentschieden.
Korrekt, genau.
Ja, und zufällig habe ich auf der Homepage gelesen, dass das Futsal-Team Verstärkung sucht.
Und dass E-Sports weitergeht?
Das hat der Biene nicht gelesen, ist aber so.
Ich meine, wir müssen jetzt nicht tief einsteigen, aber ehrlich gesagt habe ich es nicht ganz verstanden. Also, es wird ja jetzt, man spielt ja jetzt E-Sports weiter nur noch mit Local Heroes. Wo spielt man denn dann da? Weil das ist ja nicht mehr Virtual Bundesliga oder so, ne? Das ist ja dann.
Weiß ich auch nicht.
Macht man da dann hier irgendwie Nachbarschaftsturnier mit Oberhornstadt oder sowas?
Mit der E-Sport-Mannschaft von Oberhornstadt?
Ja, wenn du bei uns mit 2 Local Heroes spielst, dann kann auch von Oberhornstadt irgendwie 2 FIFA-Spieler
dagegen spielen. Das muss aber natürlich dann schon bewusst sein, dass das dann Risikospiele sind.
Alkoholfreies Bier beim Auswärtsspiel in Oberhornstadt.
Ja.
Also keine Ahnung, mir fehlt...
Ich finde das eigentlich, was die Entwicklung bei E-Sports angeht, eigentlich ganz, ganz sympathisch, dass man da jetzt auf Jungs baut, die tatsächlich auch Fans des Vereins sind.
Und nicht von Frankfurt.
Genau.
Also nicht, dass das eventuell, ne, vielleicht irgendwer... Nee, oder?
Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt ja dann noch irgendwie halt die normale FIFA Weekend League. Nee, keine Ahnung.
Ja, du, keine Ahnung, kennen wir nicht so gut aus.
Boah, da müssen wir uns auch echt nochmal
erkundigen. Wir müssen mal einen Gast einladen, ja, glaube ich. Also schreibt uns mal in die Kommentare, falls wir mal einen Gast zu E-Sports einladen sollen. Wir sind leider komplett doof. Wir können ein bisschen FIFA spielen, aber leider haben wir keine Ahnung davon.
Ja, und so Futsal habe ich mich jetzt auch nicht wirklich vorbereitet, aber weiß ich auch nicht, wo wir da
aktuell stehen. Aber der Bene ist im Probetraining, habe ich verstanden, oder?
Bene fährt wieder mit dem E-Scooter zum Probetraining, habe ich gehört.
Nee, also gerade, das ist taufrisch, 30. August, es werden Spieler gesucht und genau, man kann sich für ein Probetraining anmelden.
Tja, Martin, dann viel Spaß. Du als Edeltechniker, ich finde, du bist genau der Richtige für Futsal.
Nee.
Ich finde, mit dem Durchguck kannst du gleich auflaufen.
Da ziehe ich mir dann die Verletzungen zu, die so den Gegenspielern von Thomas Keller noch erspart geblieben sind.
Alter. Apropos Trikot, das möchte ich jetzt nochmal loswerden, weil ich hier gerade so eine Dose auf dem Tisch sehe, die 1:1 aussieht wie das Trikot von Buntic gestern. Wie geil ist dieses Torwart-Trikot eigentlich? Magenta mit Lila und ich war mir erst nicht sicher, warum es so geil ist, aber es sind die fucking hellblauen Handschuhe von Buntic, die dieses Trikot einfach so geil machen. Ich war sofort im Online-Fanshop des FC Ingolstadt und dieses Trikot gibt es nur in Kindergrößen. Und ich dachte mir, warum?
Und wenn ihr Marco nicht kennt...
Kindergrößen passen mir nicht. Auch Erwachsenengrößen passen mir nur bedingt.
Um nochmal für einen Lacher zu sorgen, sollte man vielleicht auch noch den Spruch des Kommentators gestern erwähnen. Das Trikot ist aber ganz schön bunt. Itch.
Der war auch mega, ich bin fast vom Stuhl gefallen. Ich fand ihn so gut.
Okay, dann habt ihr also irgendwie scheinbar vor dem Fernseher gestern einen angenehmeren Nachmittag erlebt, als wir bei brühender Hitze da im Gästeblock.
Ja, das stimmt.
Das habe ich nicht gegönnt.
Ich habe dich nicht mal gesehen. Obwohl dieser Gästeblock ungefähr 90% der Zeit in der Kamera war.
Ja, wir standen so weit unten, dass ich von dem Spielfeld nichts gesehen habe, weil dieser Zaun halt auch die Sicht versperrt hat. Ach, das war nicht ideal.
Also ich hab den Martin gesehen.
Gut, vielleicht habe ich da einfach zu viel mit dem Handy gespielt währenddessen oder war, habe im Online-Shop des FC Ingolstadt verzweifelt nach dem Vintage-Torwart-Trikot gesucht, das ich mir übrigens unglaublich gerne mit einem individuellen Flock mit Kutschke hinten drauf holen würde. Das wäre einfach so geil, dass dieses magenta-lila Trikot mit Kutschke hinten drauf. Ich würde so feiern. Na gut.
Was für ein passendes Schlusswort.
Na gut, wir kommen vielleicht nur noch zu Quatsch. Deswegen würde ich sagen, jetzt belassen wir es dabei, lassen euch in Frieden, spielen am Dienstag in Schweinfurt, fliegen hoffentlich nicht im Achtelfinale aus dem Toto-Pokal, haben dann eine Länderspielpause, um danach zu Hause gegen Halle zu starten und dann am besten die Gegner nicht mehr so zu unterschätzen.
Um dann zu hoffen, dass wir den So kann man nicht Fußball spielen Remix nicht häufiger nutzen zu müssen.
Ja, ich hoffe auch, dass wir den nicht öfter nutzen müssen, aber inzwischen finde ich ihn eigentlich doch ganz sympathisch.
Ich glaube, dass das Sommerhit des Jahres werden könnte.
Wir könnten den auch als Einlaufhymne spielen. Das wäre auch mega gut. Oder so als neue Vereinshymne.
Man kann dazu klatschen, wie zu Insomnia auch. Also.
Das soll man den Kutschke mal vorschlagen. Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß in der Länderspielpause und wir hören uns in ein paar Wochen wieder. Servus. Ja.